Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Im deutschen Schlager der 60er, 70er Jahre, da spielt das Fernweh, das Interesse an anderen Kulturen, wie bei Griechischer Wein von Udo Jürgens oder Freddie Quinn mit Istanbul, eine riesengroße Rolle. Spannend eigentlich, dass die Musik derer, die da genau aus diesen Ländern nach Deutschland gekommen sind, als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, kaum eine Rolle gespielt hat. Zumindest bei der deutsch-türkischen Musik ist das so. Die gab es auch in den 60er und 70er Jahren, aber weitgehend außerhalb der deutschen Wahrnehmung. Hier ist ein Beispiel.
Ulla, 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 deine schwarzen Augen, deine rote Lippen macht mich verrückt. Deine schwarzen Augen, deine rote Lippen macht mich verrückt.
Işil Ibrahim mit Ulla, Cornelia Lund und Holger Lund haben 15 Jahre zu türkischer und deutsch-türkischer Musik geforscht und das Buch Turkish and German Turkish Pop Music geschrieben. Hallo.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wer ist Işil Ibrahim, den wir da gehört haben gerade?
Ja, wenn wir das wüssten, wären wir schon einen Schritt weiter. Also es gibt recht spärliche Informationen über ihn und seine Entwicklung. Er war im Kölner Raum tätig und er hat auch schon in den 60er Jahren angefangen als einer der ersten türkischen sogenannten Gastarbeiterinnen oder Migrantinnen hier. Er hat angefangen, Deutsch zu singen. Er hat Minirock zum Beispiel gesungen in Mitte der 60er Jahre, Beat-Nummer, in der er eben auch tatsächlich als einer der ersten thematisiert hat, dass hier jemand anderes auch noch adressiert werden könnte von der türkischen Community aus als diese selbst. Und das ist nochmal ein zweiter Versuch gewesen, Mitte der 70er Jahre, was wir gerade gehört haben. Und das ist nicht nur musikalisch interessant, in einem Zusammenspiel von Boogie, Disco, Schlager, Krautrock und Neudeutsche Welle-Elementen, sondern das ist auch deswegen interessant, weil dieses Stück bislang, außer jetzt bei Corso, nicht zu hören gewesen ist. Und das war einer der Punkte, die uns vor allem bei dem Buch interessiert haben. Warum haben wir diese Musik, die nebenan stattgefunden hat, nicht hören können? Warum war sie nicht gegenwärtig?
Genau, also diesen Song findet man nicht auf Streaming-Plattformen. Man kann ihn bei YouTube finden und man hört ja auch, es rauscht. Es klingt eigentlich, als ob er irgendwie von Kassette aufgenommen ist. Wie, Frau Lund, kommen Sie denn dann überhaupt an solche Songs?
Also mittlerweile hat sich ein relativ großes Netzwerk an Forscherinnen auch gebaut. Das war durchaus nicht so, als wir anfingen zu arbeiten vor etwas mehr als 15 Jahren. Und man kann die schon suchen, vor allen Dingen die Songs, die auf Vinyl aufgenommen wurden, kann man kaufen. Die sind auch oft registriert bei Discogs.
Also der Plattform, wo man Musikrecherchen machen kann, genau. Infos über KünstlerInnen, Labels und so weiter finden kann.
Das ist durchaus aber nicht so bei den Kassettenproduktionen. Also Ende der 70er Jahre gehen die Produktionen auf Kassette. Und wie ein Freund Emir Özer gesagt hat, da draußen ist dann mehr an Kassetten und wir haben nicht wirklich eine Ahnung, was da drauf ist. Und die Kassetten kaufen wir häufig auch eher random. Sind ganz viel auch KünstlerInnen, die man nicht kennt, MusikerInnen. Und oft stimmt auch die Tracklist überhaupt nicht auf den Kassetten, diesen Sheets, die da drin liegen. Und die werden uns auch gebracht von FreundInnen, von Studierenden und so weiter. Also da sind wir wirklich noch so richtig am Suchen. Das Vinyl ist schon etwas geordneter.
Also das heißt, Sie durchkämmen Flohmärkte und Kleinanzeigen und, genau, und so weiter,
genau.
Oder was?
Flohmärkte, Musikläden, alles Mögliche.
Ist das denn ein prototypischer Song für diese Musik, die Sie da untersuchen, den wir da gehört haben?
Teils, teils würde ich sagen. Teils deswegen, weil versucht wird, mit musikalischen Mitteln zu arbeiten, die hier gegenwärtig sind, also auch mit gegenwärtigen Trends aus der westlichen Popmusik auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber ist ganz viel dieser Musik auch auf Türkü zurückzuführen. Türkü sind Volkslieder eigentlich, die im Zuge der kulturellen Revolution von Mustafa Kemal Atatürk gesammelt worden sind und standardisiert worden sind, um eine Art musikalische Identität, Nationalmusik zu schaffen. Und darauf beziehen sich ganz viele der sogenannten anatolischen Popmusiklieder. Das ist jetzt bei diesem Stück hier nicht der Fall. Das ist eine eigene Komposition. Aber es zeigt diesen Weg, gegenwärtige musikalische Trends der westlichen Welt aufzugreifen und mit ihnen zu arbeiten.
Es klingt nicht so der typisch türkische Sound, den wir kennen durch bei dem Song. Ne? Es klingt dann schon sehr westlich, vielleicht so ein bisschen verspielt, aber westlich.
Ja, die Range ist sehr groß, ne? Das kann sehr westlich klingen und das kann dann aber auch sehr für westliche Ohren vielleicht ungewohnt klingen. Das ist alles möglich und das macht dann auch diese Musik so interessant, dass auch eine Musikerin, ein Musiker in der großen Range sich bewegen kann, von sehr, sehr stark auch Richtung Arabesque gehend, also sehr ungewohnt klingend für westlich geschulte Ohren und dann aber auch typisch westliche Popmusik quasi. Machen.
War denn diese Musik, also wir haben ja festgestellt, kennt man nicht so, findet man manchmal auch kaum Infos drüber. War diese Musik denn nur sozusagen in der deutschen Popkultur nicht gegenwärtig? Oder war sie auch in der türkischen Kultur hier in Deutschland, in der migrantisch geprägten Community nicht präsent?
Doch, da war sie absolut ganz, ganz präsent. Es gab ganz viele große Labels auch in Deutschland. Das größte deutsche Independent-Label war Türkola, also kein deutschsprachiges Label sozusagen, sondern ein Label, das genau diese Musik veröffentlicht hat. Man hat die nur nicht gefunden als Mensch, der keine türkischen Läden besucht hat, weil diese Musik eine eigene Distributionskultur hatte, weil sie den Weg in den Mainstream nicht bekommen hat, nicht geöffnet wurde sozusagen in den Verteiler-Mainstream, auch den musikalischen Mainstream mit Radio, Fernsehen und so weiter.
Warum nicht?
Ja, das ist die große Frage.
Da gibt es eine Untersuchung des Spiegels von 1973. Die haben gefragt, wer möchte gerne von den hier lebenden Menschen in Deutschland mit Türkinnen zu tun haben? Und da haben 50% der Befragten abgelehnt, überhaupt mit ihnen zu tun haben zu wollen. Das war eine migrantische Community, die nochmal eine andere Form von Otherness erfahren hat oder von Othering auch erfahren hat, weil sie eben im Unterschied jetzt zu den christlichen migrantischen Kulturen, wie zum Beispiel Spanierinnen, Portugiesinnen, Griechinnen oder auch Italienerinnen.
Die ja dann im Pop auch stattgefunden
richtig,
haben.
Richtig.
Ne?
Absolut, absolut.
Weil sie die eben genau das nochmal eben nicht bedienen konnten und eine kulturelle Ferne aufgewiesen haben, bezogen auf die Situation hier, die zu dieser Ablehnung mit auch geführt hat.
Spielt diese Musik, die Sie da beschreiben, die Sie untersucht haben, denn heutzutage, außer jetzt in dem Kontext von Ihnen oder anderen, die sich damit beschäftigen, es gibt ja noch weitere Projekte, die sich mit der Musik von GastarbeiterInnen beschäftigen. Songs auf Gastarbeiter ist sozusagen ein großes Beispiel. Spielt die denn aktuell sonst wo noch eine Rolle?
Die Musik ist mittlerweile eigentlich auch in einer Art von Mainstream gelandet. Nicht nur über den Hip-Hop, wo sie anfangs als Sample eingearbeitet wurde, sondern tatsächlich eben auch mit Formationen wie Altengün zum Beispiel. Die Konzerte sind so ausverkauft, dass sie in größere Hallen verlegt werden müssen.
Türkisch and German Turkish Pop heißt das Buch von Holger und Cornelia Lund. Das war's von Corso für heute. Ich bin Paulus Müller und das ist die gerade angesprochen türkisch-niederländische Band Altengün. Schönen Tag Ihnen.
Bir nazar eyledin hoş cemaline, yaktın bu barımı nara sevdim. Kemiğim tarak et sülüf teline, aklına getirip dara sevdim. Dostun bahçesine girilmeyince açılmış goncalar derinme. Yar elinden yaram sarılmayınca.